Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Der große Preis von Las Vegas steht an. Ist ja mein Lieblings-Grand Prix, muss ich sagen, mittlerweile im Kalender. Jetzt nicht von der Strecke, aber vom Event-Charakter her. Ich glaube, da habe ich ja die letzten zwei Jahre keinen Hehl draus gemacht, wie geil ich es fand, da vor Ort sein zu dürfen. Dieses Jahr sehe ich es zum ersten Mal von zu Hause. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dieses Rennwochenende auf mich wirkt, wenn ich nicht vor Ort sein darf und diese besondere Stadt erleben darf, die ja doch, wenn dann die Lichter mal aus sind und alles hell erleuchtet ist, irgendwie ein Freizeitpark ist, ein großer. Jetzt werde ich es, wie ihr alle, früh morgens sehen und bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das, wie das dann auf mich wirkt und bin natürlich auch sportlich gespannt darauf, ob wir einen weiteren Schritt in Richtung Lando Norris als Formel-1-Weltmeister 2025 gehen werden. Aber bis dahin würde ich sagen, nützen wir die Chance, in diesem Podcast auch über den vergangenen Samstag zu sprechen. Da war keine Formel 1, da war aber für uns ein Besuch in der Formel 1-Ausstellung in Oberhausen angesagt und das mit einigen Hörerinnen und Hörern aus unserer Community. Und mit wir, da meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch ja, meinen Donut mit zarter, zuckriger Glasur. Kleinen Streuseln obendrauf und dazu einen richtig großen amerikanischen Kaffee. Dennis Lewandowski, hallo Dennis.
Hallo Kevin, das klingt verlockend.
Ja, verlockend. Mein lebendiges All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. schön war es auch am Samstag, ne? In der Formel-1-Ausstellung, Dennis. Wir haben ja aufgerufen und viele von euch sind dem Ganzen gefolgt. Wir geben es ja zu, es war jetzt nicht perfekt organisiert von uns, es war auch mehr so eine spontane Idee, dass wir das zu so einem kleinen Get-Together machen und als ich dann auf dieses Gelände, du warst ja schon ein bisschen vorher da, ich war auch pünktlich, um 10 Uhr war ich da, aber du warst schon noch ein paar Minuten vorher da, dein Anfahrtsweg ist ja auch geringer gewesen als meiner.
Ja.
als ich dann kam, dachte so, wow, cool. Es sind doch mehr gekommen, als ich persönlich dachte, weil es war natürlich auch kurzfristig, es ist natürlich auch an einem Samstag, nicht jeder kann mal eben so für ein paar Stunden durch die Gegend fahren. Also erstmal, ich fand die Resonanz auf unseren Aufruf richtig, richtig toll und alle, die dabei waren, das war wirklich eine richtig schöne, nette Gruppe, die wir da hatten.
Ja, definitiv. Also ich habe mich riesig gefreut, dann wirklich auch neue Leute kennenzulernen, die Gespräche zu führen. Und ich war auch total positiv überrascht, als ich aufs Gelände kam. Ich meine, ein, zwei Gesichter kannte ich natürlich auch schon entweder aus Belgien oder aus vergangenen Treffen zum Beispiel. Einzelne Leute, die ich mal in Budapest getroffen habe. Aber als es dann immer mehr wurden, die auf mich zukamen und sagten, ja, hier ist Starting Grid. Und ich habe mich einfach über jeden einzelnen so riesig gefreut und fand das so cool, als diese Traube immer größer wurde und das war riesig, war überwältigend für mich gerade einfach ein tolles Erlebnis, ein toller Samstag und da auch nochmal von meiner Seite aus wirklich ein Danke an alle, die da gekommen sind. Ihr habt das wirklich alle zu einem ganz, ganz besonderen Tag für uns werden lassen und das war toll.
Ja, und da merkt man auch mal, was für eine schöne Community wir haben. Ne? Mit jedem, mit dem wir da zu tun hatten an dem Tag, gab es mal den kleinen Plausch, die Möglichkeit, ein paar Fragen auszutauschen und einfach auch zu erleben, was für eine tolle Gemeinschaft das dann ist. Ne? Wenn du vor dieser Halle stehst und die Traube, wie du schon gesagt hast, wird immer größer, der Kreis wird immer größer und auch sehr divers. Ja? Wir hatten, ich glaube, von jeder Couleur Fan was dabei. Und das ist eigentlich das Tolle auch an der Formel 1, so wie sie aktuell ist. Vom Hardcore-Fan bis hin zum absoluten Neuling, hören wir später auch noch einen von, der sehr, sehr frisch dabei ist und der uns auch noch seine ganz eigenen Eindrücke über die Ausstellung geschickt hat. Und auch von überall her. Ja, ich glaube, die weiteste Anreise hatte Peter aus der Schweiz. Schöne Grüße dahin. Also richtig krass aus Heidelberg, Koblenz, die Ecke, natürlich aus dem Rheinland auch, also auch jemand aus Bonn neben mir. Ruhrgebiet, vieles. Und das ist einfach schön zu sehen, dass sich die Leute die Mühe gemacht haben, auch dahin zu kommen und mit uns dann diesen Tag zu verbringen. Für mich war der ja etwas reduziert, also ganz, ganz ganz kurz zur Erklärung, weil ja auch einige sicher das Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesehen haben. Meinem Papa geht es aktuell nicht ganz so gut und deswegen war meine Zeit an dem Tag aus mehreren Gründen so ein bisschen reduzierter. Aber mir war es halt wichtig, auch da zu sein und den Gang durch die Ausstellung mit euch zu machen. Kann aber jetzt schon sagen, dass wir für 2026 ein bisschen mehr geplant haben, auch noch öfter mit euch zusammenzukommen und 10 Jahre Starting Grid zu feiern. Aber dazu bei Zeiten auf jeden Fall mehr, werden wir auch rechtzeitig zum Jahresende ankündigen können, was wir da vorhaben, damit ihr planen könnt und damit wir auch dann richtig viele Treffen auch 2026 haben werden. Und auch an dieser Stelle natürlich noch die besten Genesungswünsche an dich, Papa. Ich weiß, du hörst den Podcast ja auch und schaust ihn auch auf YouTube. Deswegen alles Gute und das wird schon wieder. Und dann war auch klar, wir gehen in die Ausstellung. Und ich bin bei sowas immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, was ich erwarten kann. Ja, ich war nicht in Wien, ich war nicht in Amsterdam, als die Ausstellung schon relativ nah an uns dran waren. Das war das erste Mal für mich. Und ich habe nichts erwartet. Ich habe nichts erwartet, weil ich finde das immer ganz schwer. Je nachdem, welche Erwartung man hat, wird man enttäuscht oder sie wird übertroffen, logischerweise. Nun ist es ja so, Dennis, für uns beide, die jetzt schon die Formel 1 länger verfolgen und auch schon die ein oder andere Ausstellung besucht haben, jetzt sei es die Michael Schumacher Collection, sei es verschiedene andere Formel 1 und Technikausstellungen, vieles hat man schon gesehen von dem, was da stand, sei es Autos, obwohl es auch sehr interessant war, mal so richtig alte Autos zu sehen und einen Eindruck davon zu bekommen und so mittelalte Autos auch zu sehen, wie sich dann diese Schritte entwickelt haben, bis hin zu Helmen natürlich, die ausgestellt worden sind und kleinere Memorabilia, die auch zu sehen waren, Pokale, Rennanzüge. Gab es eine Abteilung, die mich besonders begeistert hat, muss ich zugeben, weil ich davon noch relativ wenig gesehen habe in dem Umfang, das war so ein Technikraum. Das war wirklich mal so ein Raum, wo du die Zusammenstellung eines Autos ganz anders gesehen hast, als jetzt nur die reinen Autos vor dir zu sehen oder verschiedene Bilder zu sehen, sondern auch diese kleinstückigen Elemente mal so richtig schön aufgedröselt zu sehen. Und ich muss sagen, das hat mich eigentlich persönlich noch am meisten abgeholt, weil all das mit den Autos und mit den Helmen und so, das ist natürlich alles cool und das macht was mit mir, logischerweise, weil so gerade Helme sind so ein Steckenpferd von mir. Aber diese Räume, die sich um die technische Entwicklung der Autos beschäftigt haben und gedreht haben und das dann auch ausgestellt hatten, was da so alles drin ist in so einem Auto und wie das dann auch so kleinteilig aufgedröselt aussieht, das hat mir besonders gut gefallen.
Ja, dieser Raum hat mich auch begeistert. Das Allerwichtigste erstmal auch von meiner Seite aus an deinen Papa. Alles Gute und gute Besserung. Und deshalb war ich auch zum Beispiel von diesem Technikraum extrem begeistert, weil da eine Sache drin stand, die meine Formel-1-Sozialisierung so ein bisschen mitgeprägt hat, nämlich dieser McLaren-Tac-Porsche-Motor. Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass diese 1985er Saisonkassette bei uns zu Hause aus dem Fundus meines Vaters mich als Kind dauerbegleitet hat, bis das irgendwann leid war und mir dann weitere Season Reviews geschenkt hat, weil ich immer diese 85er Saison abgespult hat. Und dieses kurze Intermezzo da auch von Porsche bei McLaren damals, ein sehr erfolgreiches Intermezzo auch, muss man sagen. Das fand ich besonders spannend, weil ich weiß, dass man gerade diese Porsche-McLaren-Zeit, McLaren und Porsche sind ja beide sehr eigen, was die Ausstellung und die Beibehaltung ihrer einzelnen Teile angeht. Und das zu sehen, fand ich sehr spannend. Natürlich auch den Renault-Turbo-Motor, der ja diese Turbo-Ära überhaupt erst möglich gemacht hat, weil Renault damals eben einen ganz anderen Weg gegangen ist, einzelne Batchboards, die Entwicklung von Frontflügel, also auch dieser Technikraum, den fand ich wirklich klasse. Ich muss sagen, dieser Helmraum hat mich persönlich noch mal mehr abgeholt, weil ich es einfach wahnsinnig cool fand, so wirklich diese komplette Couleur von Helmen von den Anfangsjahren der Formel 1 über die Neuzeit zu sehen, die Entwicklung. Wir beide haben ja noch gescherzt, diese 97er Helme, die hat man sofort erkannt mit diesen Spoiler-Lippen unten am Kinn und einfach diese ikonischen teilweise Lackierungen zu sehen, dann vielleicht auch so ein bisschen in Wehmut zu schwelgen, weil es die eben vielleicht heute auch nicht mehr gibt. Da hang ja auch dann zum Beispiel von mehreren Fahrern auch 2, 3 Helme aus der Neuzeit, wo man dann eben gesehen hat, das verliert sich so ein bisschen. Es ist zwar immer wieder jeder Einzelne für sich natürlich ein schönes Exemplar, aber genau das, was es früher ausgemacht hat, der gelbe Senna-Helm, der Alain Prost-Helm, das fehlt so ein bisschen. Und da wurde man dann nochmal schön zurückgeworfen, auch so ein Eddie Irvine-Helm, so wirklich so Leute, die natürlich heute in der Geschichte der Formel 1 ein bisschen hinter den Leuten stehen, die großen Titel geholt haben, aber für uns ja irgendwie omnipräsent waren in der Zeit. Also es war wirklich spannend, das zu sehen, die Entwicklung durch die Jahre eben genau in diesen Sachen, die man vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat, weil die Autos, klar, die haben wir immer vor Augen. Es war ultra spannend, auch die Autos zu sehen. Am besten war ja wirklich dieser Vergleich der, ich glaube 2008er Toro Rosso war es ja, der da stand, neben dem 221er Red Bull von Max Verstappen. Diese Differenz der Größe, diese Feinheiten, die mittlerweile, wir haben ja diese Batchboards gesehen. Ehrlicherweise bin ich froh, dass es die nicht mehr gibt. Die waren ja grottenhässlich, aber wie viel Feinheit und wie viel Kleinteiligkeit da einfach ist und wie einfach es vorher war. Und das hat mich auch, das hat mir imponiert. Ich war auch positiv überrascht, dass es keine Tumulte gab am 221er Red Bull. Das war der Ort, wo es wahrscheinlich die meisten Knubbel gibt, weil die Diskussionen da anfangen. Aber das waren wirklich so Sachen, die nicht alltäglich sind. Und wenn ich das noch einmal ganz kurz anmerken darf, was für mich besonders schön war, einfach der Umstand, dass das wieder in Deutschland überhaupt möglich ist, in einem Land, was vor einigen Jahren im Endeffekt Formel 1 tot war, das so ehrlich muss man sein, nach der großen Erfolgsreihe von Sebastian Vettel, vielleicht nehmen wir noch ein bisschen die Weltmeisterschaft von Nico Rosberg mit, aber es war F1 tot. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal erlebe, dass es in Deutschland eine offizielle Formel 1 Ausstellung gibt, und es war ja gut besucht, also der Parkplatz war voll, es waren viele Leute da, und das hat mich einfach auch froh gemacht zu sehen, dass die Formel 1 wieder ein bisschen mehr hier ankommt bei den Leuten, und ich wünsche mir, dass es dafür sorgt, dass einige die Formel 1 wieder oder zum ersten Mal beginnen zu lieben, und das wäre mir persönlich ein Anliegen, einfach als Fan, der sich gerne auch mit anderen mitteilt, und das war einfach schön zu sehen und hat viel gegeben, finde ich, ne?
Ja, total. Und auch das zu sehen, jetzt nicht nur unserer Gruppe, in unserer Kleinen, sondern auch generell, dass das bunt durchmischt war, von der Altersstruktur her, von den Geschlechtern her. Und dass du gesehen hast, dass da Fans waren, die haben schon Jochen Rindt fahren sehen. Ja, und da sind Fans, die kennen Jochen Rindt nur aus Büchern, wenn sie lesen. Und die interessiert halt eher so die moderne Formel 1. Aber die wollen diese Geschichte erleben. Die wollen erleben, wie sich die Formel 1 entwickelt hat. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr da seid, wenn ihr hingeht, dann nehmt euch auch diesen Audio-Guide wirklich mit und nutzt den auch. Ja, weil es gibt wirklich interessante Videos zu verschiedenen Epochen, zu verschiedenen Stationen, die auch nochmal extra Erklärungen bieten. Ja, und dann seid ihr auf jeden Fall locker mal mehr als 90 Minuten da drin, als die Zeit, die angegeben ist. Denn um das alles aufzusaugen, braucht es eben auch diese Zeit, braucht es die Möglichkeit, da auch mal innezuhalten, sich das genauer anzusehen. Und da kommen wir auch zu einem Kritikpunkt von mir, muss ich zugeben, denn es ist nicht nur gut. Ja, also ich finde es nicht nur gut. Generell kann ich für meinen Fall sagen, ich empfehle es euch trotzdem, absolut hinzugehen, egal ob ihr junger Fan seid, alter Fan seid, einfach das zu erleben und das zu sehen, das ist wirklich gut. Es gab aber Sachen, das hat für mich auch so ein bisschen mit Sorgfalt zu tun, das hat so ein bisschen für mich mit auch Ernsthaftigkeit zu tun, aber das ist auch nur mein Ding. Es waren in einigen Sachen waren echt schlimme Rechtschreibfehler drin. Ja, in einigen Texten waren Rechtschreibfehler drin. Auch in großen Anzeigen waren Rechtschreibfehler. Denn ich sage jetzt nicht welche, ihr werdet das selber sehen. Das sind so Sachen, da wünsche ich mir schon mehr Sorgfalt. Da wünsche ich mir schon mehr Liebe zum Detail. Das darf halt nicht sein. Ja, das darf wirklich nicht sein für so eine Ausstellung. Ja, das ist vermutlich alles mit KI mal erstellt worden irgendwann. Und dann hat man es einfach hingenommen und so mitgenommen. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt nur Detailreiterei von mir. Aber eine andere Sache, wo ich sage, das hätte der Ausstellung wirklich gut getan, ist mehr Haptik. Ja, es steht ja an jedem Ausstellungsexponat, steht ja Do Not Touch, also nicht berühren. Und genau das ist der Fehler meiner Meinung nach. Ich glaube, es hätte mehr Exponate geben müssen, die Leute bewusst berühren dürfen. Weil sich die Sachen anzusehen, sich dann diese Audioinhalte anzuhören, das ist alles schön und gut. aber mal die Möglichkeit zu haben, auch mal die Reifen zu berühren. Also das zum Beispiel, ich finde, das hätte man machen lassen müssen. Also die Reifen zu berühren, das ist ja, das tut nun wirklich niemandem weh, die da ausgestellt worden sind von Pirelli. Vielleicht auch, gut, man hatte jetzt natürlich mit Pirelli diesen Deal, aber warum wurden nicht auch noch andere Reifen gezeigt aus der Vergangenheit? Von Goodyear zum Beispiel, von Bridgestone, von Michelin. Die Rillenreifen waren gar nicht zu sehen bei den allermeisten Exponaten irgendwie. Aber einfach den Leuten da, oder was zu riechen, ja, so kleine Elemente, wie riecht eigentlich Formel 1 Kraftstoff? Also wie muss man sich diesen Geruch vorstellen? Das kann man ja herstellen. Da gibt es ja andere Ausstellungen, die machen das auch. Ja, dann hast du so einen Raum, da kann man dann an so einer Dose schnüffeln oder sowas und dann riecht man das Gummi vom Reifen oder man riecht ein bisschen Öl von der Formel 1 oder so ein bisschen Kraftstoff von dem Formel 1 Auto und dass du einfach auch mal das Carbon anfassen kannst, dass du verschiedene Sachen, auch eine Aufhängung mal in die Hand nehmen kannst vielleicht. Ich weiß, das ist alles sehr stressig natürlich, dass für das Sicherheitspersonal und ja, auch gesundheitlich mit Sicherheit, aber ja, ich meine, aus der Zeit sind wir ja jetzt raus mit Corona und ich hätte mir das gewünscht, weil ich glaube, dass viele Sachen, insbesondere dann natürlich für die das jetzt schon länger kennen, irgendwann läuft sich das aus, ja, und irgendwann hast du dann alles gesehen und dann ist das auch vorbei, aber gerade so die neue Generation, aber auch für interessierte ältere Generationen, das anzufassen, also das ist, glaube ich, was, da hätte man noch mehr rausholen können. Wie gesagt, ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, dass das jede Menge mehr extra Arbeit auch bedeutet, aber ich glaube, das hätte der Ausstellung noch mal ein bisschen mehr Immersion gegeben. Ja, es gab wirklich einige coole Bereiche, wo man sagt, ja, da warst du richtig immersiv dabei, sei es das Wrack von Romain Grosjean, wo man den Raum auch schön inszeniert hat, wo dieses verbrannte Chassis steht oder dieses Chassis, was vollgesprüht ist mit diesem Löschschaum, der benutzt worden ist. Und auch generell, wo Michael Schumachers F2000 steht, ein sehr heller Raum. Also diese Inszenierung, die war passend, die war gut. Aber mir fehlt wirklich so was zum Anfassen, mir fehlt was zu riechen, mir fehlt was zu schmecken, natürlich schwierig in der Formel 1, klar. Aber sowas hätte ich ganz cool gefunden. Oder auch, es gab ja vor einigen Jahren die F1 Fragrances, ja, die meisten haben sie schon wieder vergessen, das war ja ein großer Versuch der Formel 1. Auch Thema Merchandise hätte man vielleicht noch mehr aufgreifen können. Was gab es da in der Vergangenheit mal Verrücktes und Interessantes? Also da muss ich sagen, das ist für mich ein kleiner Minuspunkt dann doch an der Ausstellung. Für den Preis, den man dann für ein Ticket am Wochenende bezahlt mit, ich glaube, 33 Euro, die wir bezahlt haben, das hätte noch ein bisschen mehr sein können.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das waren also zwei Punkte, die mir auch aufgefallen sind. Einer war wirklich, dass man das Gefühl hatte bei einem Exponat, man ist ein bisschen weit weg davon. Also man sieht es zwar von sehr nahen, aber es ist eben immer noch so eine gewisse Distanz, die dazwischen hängt. Und der Punkt für mich, wobei ich da aber natürlich auch fairerweise sagen muss, ich finde, diese Ausstellung ist für diese 90 Minuten und ich glaube auch, dass der größte Teil der Leute mit 90 Minuten da wahrscheinlich auch sehr zufrieden ist, ist das super abgestimmt. Man kommt da gut durch, man hat alles. Und es soll ja, glaube ich, auch eher den Geschmack des Ganzen treffen, für jeden etwas und nicht jetzt nur für die, ich nenne mich jetzt mal selber so, ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber für die Formel 1 Bekloppten. Ich bin selber einer, also keine Beleidigung, ich hoffe, ihr wisst alle, wie ich es meine, aber genau da hätte ich mir natürlich noch ein bisschen auch was zu der Geschichte gewünscht, zu der Geschichte, die Formel 1 geschrieben hat. Es wurde ja 2021 wurde so ein bisschen beleuchtet, wobei da auch schon, also ich habe selber gar nicht mitbekommen, aber mein guter Freund Robert hat es mir erzählt, dass man auch zum Beispiel diese Toto Wolff-Funksprüche rausgecuttet hat aus der ganzen Geschichte. Ich hätte mir vielleicht noch so ein paar Geschichten gewünscht. Die Geschichten, die Formel 1 ja auch geprägt haben. Senna, Prost, Lauda gegen Prost, der halbe Punkt, so ikonische WM-Finals vielleicht, so ein bisschen dargestellt. Rivalitäten, aber auch vielleicht Freundschaften. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, weil ich fand, dieser erste Bereich mit diesen Videos, wo wir auch diese Telefone am Ohr hatten, wurde ja in Epochen eingeteilt. Es gab zu jeder Epoche auch ein Video, aber die Epochen waren sehr breit zusammengefasst, wie ich fand. Also da ging es, glaube ich, einmal eine Epoche von 1982 bis 97. Das sind für mich ganz unterschiedliche Faktoren, weil ich eben weiß, dass es da Reglementunterschiede, verschiedene Motoren gab, verschiedene Saisonszenarien etc. Das wäre noch tatsächlich mein Kritikpunkt, wo ich sage, wenn man wirklich die Formel 1 lange verfolgt, jetzt da ein bisschen mehr sein können, was vielleicht auch nochmal ein bisschen auch vielleicht dann haptisch untermalt wird mit gewissen Punkten, vielleicht auch irgendwie Dioramen von Senna und Prost oder so, die zum Beispiel diese Suzuka 89 Szene, die eigentlich ikonisch ist für die Geschichte der Formel 1 und des Titelkampfes, die habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Natürlich vielleicht, weil man auch so ein bisschen natürlich die positive Seite der Formel 1 hervorheben möchte, was ich auch gut finde. Das wäre noch so mein Punkt, wo ich sage, der hat mir als F1-Verrückter gefehlt, aber auch in den Gesprächen, die ich zum Beispiel hatte mit Sören, werden wir ja später auch nochmal kurz hören, der wirklich neu in der Formel 1 ist, die seit zwei Jahren verfolgt. Ja, wie komme ich jetzt auf Sören, sag mal?
Das weiß ich auch nicht.
Entschuldige, Roman. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Sören komme. Nein, mit Roman natürlich, pardon. Wo ich wirklich ein tolles Gespräch hatte und mir auch dann bewusst geworden ist, nachdem ich anfänglich genau das so ein bisschen vermisst habe, dass es aber vielleicht auch genau richtig ist, um alle ins Boot zu holen. Weil ich glaube eben, wenn du die Formel 1 noch nicht lange verfolgst, dann ist das auch ein bisschen viel. Und so ist es dann genau gut dosiert. Man hat wirklich von allem etwas da und klar, der Formel-1-Freak möchte da vielleicht von dem einen ein bisschen mehr haben, aber ich denke, im Großen und Ganzen würde auch ich persönlich sagen, geht da rein, guckt euch das an, man kriegt Formel 1 geboten, was man so nicht hat, dieses Wrack von Grosjean, was wirklich sehr beeindruckend war, einfach zu sehen. Auch ein alter Matra-Wagen, der auch wirklich spannend anzusehen war, von Jackie Stewart.
Richtig.
Toll. Und vor allen Dingen, Kevin, ganz der Helm. Der Helm von Jackie Stewart mit allen verbleibenden Weltmeisterautogrammen und auch dem von Michael Schumacher. Das, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen nochmal angefasst, die Geschichte. Zu wissen, den hatte selbst Michael wirklich jetzt vor kurzem noch in der Hand. Das war auch toll.
Deswegen, es gibt wirklich tolle Bereiche, viel zu erleben. Schaut es euch an. Also auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dieser Ausstellung eine solide 7. Ja, das ist so meine Wertung. Wie gesagt, ein paar Abzugspunkte bekommt es für mich schon. Was würdest du geben?
Ich glaube, da würde ich mich auch gut mit einpendeln. 7 ist, glaube ich, ein ordentlicher Wert und es ist trotzdem wirklich, guckt es euch an, es ist toll.
Es ist in Oberhausen, es ist also wirklich für jeden relativ gut zu erreichen, es ist ein hohes, großes Einzugsgebiet und geht in Gruppen hin, geht alleine hin, nehmt euch die Zeit, nehmt euch diese Audiodeskriptionsgeräte und hört euch das an, was so zu den einzelnen Sachen gesagt wird. Ich glaube, dann ist das eine wirklich runde Sache für den Langzeitfan, aber auch, und du hast Roman schon angesprochen, für einen Fan, der seit kurzem erst dabei ist, der durch Drive to Survive zur Formel 1 gekommen ist und sich jetzt so richtig reingefuchst hat in das Thema, auch den Podcast seitdem hört und übrigens auch Roman, vielen Dank für dein Feedback zum Podcast. Dem gefällt das zum Beispiel mit dem Gewinner und Verlierer an den Wochenenden sehr, sehr gut, weil das nochmal eine andere Art der Einordnung gibt. Und das freut uns sehr, weil wir versuchen ja jedes Jahr, also das war ja immer so ein bisschen das, was Starting Grid sein sollte in den letzten 9 Jahren jetzt, nächstes Jahr ja das 10. Jahr. Es sollte jedes Jahr irgendwas geben, was ein bisschen neu ist. Es ist nicht immer einfach, so einen Podcast jedes Jahr neu zu erfinden, sei es durch neue Co-Moderationen, sei es durch verschiedene neue Elemente, die du einbringst, sei es durch mehr Interviews, das war in der Corona-Phase zum Beispiel so der Fall, ein Blick in die Vergangenheit, wo wir einfach nichts Neues eine Zeit lang hatten und jetzt dieses Jahr sind das die Gewinner und Verlierer. Mal gucken, was wir uns für nächstes Jahr einfallen lassen werden und auch für die Winterpause noch. Roman hat uns netterweise über unseren Social-Media-Auftritt auf Instagram eine Sprachnachricht geschickt und diese Sprachnachricht möchten wir euch nicht vorenthalten. Übrigens auch auf Instagram startinggrid_F1 könnt ihr das Gruppenbild sehen von allen, die dabei waren. Noch ein paar Impressionen, die wir euch dazu gepackt haben. Wollen aber nicht zu sehr spoilern. Also ihr müsst schon dann selber hingehen, um alles zu sehen. Aber hören wir doch mal rein, wie Roman, ein relativ neuer Fan, die F1-Ausstellung in Oberhausen so empfunden hat.
Hallo lieber Dennis, hallo lieber Kevin. Ja, für mich als Grünschnabel der Formel-1-Fanschaft war die Ausstellung auf jeden Fall extrem interessant und auch sehr aufschlussreich. Besonders interessant fand ich jetzt auch, dass die Geschichte, der geschichtliche Teil, der ganz am Anfang war, gar nicht mal so jetzt so eine Nachwirkung auf mich hatte, weil ich hatte auch schon viel dazu ein bisschen gelesen, so generell, so in so einem 75-Jahre-Magazin. Aber so dieser Technikraum vor allem, der dann, glaube ich, der dritte Raum war, der war ja, ziemlich, glaube ich, ziemlich nochmal was vertieft, auch für mich, was, wo ich auch ein bisschen reflektieren konnte, was für mich eigentlich auch so spannend ist. Weil ich komme ja auch von Drive to Survive und da habe ich aber wirklich gemerkt, wow, dieses, dass mir mal erklärt wurde, wie so ein Getriebe funktioniert, also was die Funktion von einem Getriebe so ist und auch, dass ich die Reifen mal wirklich sehen konnte in der Größe. Ich wollte sie am liebsten anfassen und einfach mal wirklich haptisch auch sinnlich komplett wirklich auch mal sehen, was ich da eigentlich dauernd nur auf dem Bildschirm präsentiert bekomme. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und ja, mega beeindruckend natürlich auch die ganzen Modelle, also die wirklichen Fahrzeuge, die auch vor Jahren gefahren sind, diese Entwicklung zu sehen und natürlich dann zum Abschluss diesen Red Bull aus 2023 wirklich auch in der Größe genau das gleiche wie bei den Reifen auch. Ich hätte am liebsten auch nochmal gleich angefasst, dieses Carbon, weil man wirklich auch durch allein schon dieses Optische, finde ich, diese Power und auch dieses technische Meisterwerk, das dahinter steckt, auch wirklich mal irgendwie durch diese Optik einfach schon in der Realität, das mal zu sehen, wirklich auch wirklich mal an sich herangelassen hat, so ein bisschen. Also definitiv empfehlenswert für auch Neuansteiger in die Formel 1 und was ich auch noch erwähnenswert finde, auf jeden Fall, was mich ja auch wirklich unter die Haut gegangen ist, war auch am Ende noch der vorletzte Raum mit Romain, dem Crash von Romain Grosjean. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, einfach auch da zu sehen, ja, das ist auch ein gefährlicher Sport, das ist auch wirklich ein Extremsport und die riskieren da auch was. Das ist nicht einfach nur dieses bisschen Drama, ein bisschen lustig Rennen fahren, ein paar Autos, die im Kreis fahren, sondern da geht es wirklich zur Sache und kann auch echt nach hinten losgehen. Ja, also sehr eindrucksvolle Bilder, da auch diese geschockten Gesichter der anderen Formel 1-Fahrer zu sehen und während er da rausgeholt wird und zum Glück überlebt hat. Ja, also auf allen Ebenen könnte ich abschließend sagen, hat mich die Ausstellung wirklich gecatcht. Offensichtlich, es hat sehr viel hinterlassen bei mir. Das kann ich zurückgeben und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das mit eingeflossen habt in dieses Community-Treffen. Ich freue mich ja auf die nächsten Kapitel, die ich mit diesem Podcast erleben werde.
Vielen Dank, Roman. Und ja, vieles von dem spiegelt er, was man auch selber so als Eindruck hatte, was vielleicht verbesserungswürdig war, aber was man auch gespürt hat. Und ich glaube, das steht am Ende über allem. Diese Ausstellung soll was auslösen, diese Ausstellung soll was zum Verspüren geben. Und das tut sie auch. Deswegen unsere Empfehlung, schaut euch die F1-Ausstellung in Oberhausen an, solange sie da ist. Der nächste Standort ist ja Melbourne. Ich glaube, der geht sogar schon in 12 Tagen los. Also es wird ja immer quasi an zwei unterschiedlichen Orten diese Ausstellung auch eröffnet. Es gibt auch eine kleine deutsche Ecke noch hinten raus mit ein paar Infos zu deutschen Persönlichkeiten aus der Formel 1. Der Lego-Pokal von Nico Hülkenberg steht da. Muss man übrigens sagen, ich finde, wenn man den so in Natura vor sich sieht, so sehr viele darüber gelacht haben, das ist eigentlich ein ganz schön schickes Ding, dieser Pokal. Also wir haben darüber gewitzelt, Lego hat einen Fehler gemacht, diese Pokale nicht in Originalgröße zum Originalpreis anzubieten, weil es wird definitiv Leute geben da draußen, die die Kohle auf den Tisch gelegt hätten und das Ding zusammengebaut hätten, ne Dennis?
Definitiv. Ja, es ist wirklich, ich muss auch sagen, ich bleibe immer noch dabei. Ich glaube, wenn du nach so vielen Jahren dann das eine Podium endlich holst, willst du nicht unbedingt diesen Lego-Pokal haben, sondern vielleicht echt ein bisschen was Silbernes oder wie Max Eberl zur Gladbach-Zeit immer sagte, was Blechernes. Aber es war wirklich ein schöner Pokal, der und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich es ehrlicherweise immer so ein bisschen für so ein bisschen Fake gehalten habe, weil ich dachte, ja, da haben sie ein bisschen außen 2, 3 Lego-Steinchen dran geklemmt und der Rest ist normaler Pokal. Nein, es ist wirklich komplett aus Lego-Steinen gebaut. Also selbst der Sockel, ne, der war ja aus einer Riesenmasse schwarzer Lego-Steine gefertigt, die dann diesen Sockel ergeben haben. Das war schon sehr beeindruckend und dann auch mit so kleinen verzierten Sachen und also das haben sie sich schon toll gemacht und ja, falls jemand von Lego zuhört, bringt das Ding als Set, Leute.
Bringt es raus. Er zahlt die 3.000 Euro. Ist ihm ganz egal. Ich sehe schon wieder YouTuber, die dann darüber meckern werden, wie teuer und schlecht das alles ist.
Ja. Ach, das glaube ich nicht.
Nein. Aber wo YouTube, Starting Grid gibt es auch bei YouTube. Also wenn ihr uns auch dort unterstützen möchtet, den Podcast nicht nur hören wollt, sondern auch uns sehen möchtet dabei, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, seid ihr herzlich zu eingeladen und natürlich auch auf Social Media uns reinzufolgen. Uns gibt es bei X, bei Facebook und bei Instagram und natürlich unsere Gruppen Starting with F1 Fans bei Facebook, da natürlich auch immer mit dem Mitglieder-Chat. Also wenn ihr da am Wochenende mit vielen Formel-1-Fans den Grand Prix verfolgen möchtet, dann könnt ihr das machen. Telegram, Starting Grid Fans, seid ihr auch herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Und Dennis, schon mal der Hinweis, wie ist es mit dem Watch-Along am Las Vegas morgen? Wird das auf dem Discord steigen oder wird mal pausiert?
Auf keinen Fall, wir sind natürlich da. Viertelstunde vor Rennbeginn im Discord für alle Frühaufsteher. Ich freue mich auf euch.
Ja, wir werden euch später noch die Uhrzeiten mitteilen und natürlich nicht zu vergessen das Kakao-Rezept. Denn das Kakao-Rezept. Für so ein Frührennen muss es natürlich den Starting Grid Kakao geben. In diesem Sinne machen wir jetzt mal eine kurze Pause und sprechen dann gleich im nächsten Take über den großen Preis von Las Vegas, das, was uns am Wochenende da erwartet. Ja, und wir erzählen euch, wen wir als Favoriten sehen für das Rennen auf dem Strip. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Las Vegas. Viva Las Vegas! Wer wird es singen am Wochenende? Ich nicht. Also ich schon, denn ich freue mich auf dieses Rennwochenende. Es ist ja schon was Besonderes, ne? Du hast in Las Vegas einfach so ein bisschen weniger den Motorsport im Blick als diesen Event dahinter. Und deshalb bin ich ja persönlich sehr gespannt, wie dieses Rennen für mich dann im Fernsehen wirkt und das mal so zu erleben. Aber in diesem Jahr, um da schon mal so den ersten Wink drauf zu setzen, ist ja Disney ganz groß in Las Vegas mit dabei. Es gibt eine große Disney-Kooperation mit der Formel 1. Ich denke mal, alle Disney-Figuren werden dort sein. Es gibt auch Disney-Merchandise, was ich ziemlich cool fand, aber leider super schnell ausverkauft war. Das sind aber so Sachen, Dennis, ich meine, wenn man das ein bisschen versucht zu trennen, ja, und es ist durchaus so, dass ich Werbung für diesen Grand Prix mache, weil ich halt finde, im Grunde braucht so ein Kalender auch diesen gesunden Mix, ja, aus den typischen Rennstrecken und aus den sehr typisch Motorsport-Blick betrachteten Rennwochenenden, aber diese Events zu haben, wenn sie nicht zu viele werden. Und ich finde, Las Vegas ist eigentlich der Prototyp des Events, noch ein bisschen mehr als Monaco wahrscheinlich, weil Monaco halt durch die Historie im Formel-1-Kalender nochmal einen anderen Stellenwert hat. Aber Las Vegas ist halt in your face Sports Entertainment, da wird alles gemacht, um quasi vor allem für die Leute vor Ort diesen Event-Charakter extrem nach außen zu transportieren. Und ich bin super interessiert daran, wie das im Fernsehen wirkt. Aber ich finde, also man hat jetzt den Vertrag ja noch um ein paar Jahre verlängert, ich finde es gut, dass das länger bleibt, weil ich glaube, dass nach wie vor dieser Ort und diese Idee dahinter auch etwas sein kann, was so einen Rennkalender auf kurz oder lang auch gut tut. Denn du hast einfach auch mal so ein paar Wochenenden, wo eben andere Themen vielleicht ein bisschen relevanter sind, als es jetzt an normalen Rennwochenenden der Fall ist. Du hast danach auch direkt mit Katar und Abu Dhabi wieder zwei Strecken, die ich eher in diesen normalen Motorsport-Zyklus wieder reinziehen würde. Und deswegen ist das gerade zu Saisonende, finde ich, nochmal eine willkommene Abwechslung in diesen sehr, sehr insgesamt bunten Rennkalender, aber Las Vegas eben nochmal eine Spur bunter und greller.
Ja, also ich klar, ich bin jemand, der natürlich eher mit den traditionelleren Strecken aufgewachsen ist, aber ich sehe ja einen Punkt und der ist ganz wichtig, ob man jetzt unbedingt Fan davon ist oder nicht. Ich mag es. Ich sage ganz ehrlich, wenn es ein paar Mal in der Saison ist, diese Events, ich mag es, weil es einen Punkt uns auch bringt, nämlich genau solche Sachen wie diese Formel-1-Ausstellung, die wir Samstag gesucht haben, diese Kooperation, die Formel 1 jetzt hat, die entstehen genau, weil diese Prestige-Rennen, die über das Sportliche hinaus nochmal gehen, eben in einer großen Stadt mit großem Brimborium drumherum, weil die wieder Sponsoren anlocken, weil die wieder Interesse anlocken weltweit und am Ende zahlt die Formel 1 ist uns zurück, eben mit einer Ausstellung, mit Kooperationen, die auch wieder neue Leute anführen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute gelesen, ist jetzt natürlich eher für die jüngere Generation interessant, aber jetzt zum Beispiel die Formel 1 wird jetzt sogar in Fortnite in diesem für etwas jüngere dieses Battle Royale Spiel sogar in Fortnite dargestellt mit allen 10 Teams, die da irgendwie dann so den Rennanzug haben und das zeigt ja, wo die Formel 1 jetzt mittlerweile wieder ist. Wir haben Hot Wheels, wir haben Lego, wir haben diese Exhibition, die um die Welt geht, jetzt solche Kooperationen, Disney, Fortnite, also das sind ja wirklich alles Sachen, die eben im Mainstream total, total dabei sind und daher bin ich da wirklich dankbar. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, aus unseren Gesprächen einfach, wenn man da natürlich nochmal vor Ort ist. Es ist, glaube ich, dann nochmal magischer. Vielleicht versteht man diese Magie dann auch nochmal mehr. Klar, der Fernseher und die Übertragung schaffen schon Eindrücke. Ich glaube, wenn man dort ist, ist es nochmal überwältigender. Ich glaube, dann kann man sich nur in so ein Event auch verlieben, weil man dann eben alles geboten kriegt, Event und ein Rennen. Und egal, wie viel Event drumherum ist, egal, wie viel man sich davon, und das ist mein Tipp, den ich an all diejenigen habe, die da vielleicht auch immer schnell ins Meckern kommen, egal, wie viel Event drumherum ist, egal, wie viel Brimborium, wie viele Geschichten, Sondersachen, am Ende ist eine Sache immer gleich. Bei jedem Rennen, am Ende gibt es dann irgendwann, die Ampel geht aus, und dann haben wir ein Rennen. Und dann ist es in diesen, ich glaube, diesmal sind 57 Runden, ist jetzt auch nicht so wichtig, in diesen, ich sag mal 57 Runden. 50. Nee, waren es nicht 57? Die müssen noch 25, ich meine 57 wären es.
Also ich meine aber, 50 Runden, aber das, ja, 50 Runden.
50 Runden, okay.
50 Runden.
Ah nein, 57 sind es, ja. Vergessen wir es, 57 sind es dann in Katar in ein paar Wochen. Da habe ich die 57 gelesen. Ah, okay, jetzt weiß ich es
schon. Ja, wir sind natürlich durch die ganzen News rund um Katar auch schon wieder voll. Deswegen schon mal für euch der Hinweis, über all das mit Strategie und Boxenstops und Stintlänge reden wir heute nicht. Das machen wir nächste Woche, wenn wir dann auf Katar vorausblicken.
Genau. Und um zu meinem Punkt zurückzukommen, dann sind 50 Runden Rennen. Und da ist vollkommen egal, ob da draußen die Wüste von Bahrain ist, die Pushta von Ungarn, jetzt dann die Hochhäuser von Las Vegas. Es ist egal. Dann ist Rennen und dann sollte eigentlich jedem Formel-1-Fan auch klar sein, dass es dann auch nur darum geht. Und genau das ist das Tolle. Jeder kann sich das aussuchen von so einem Rennen-Event, was er möchte. Und jeder kann das konsumieren, was er möchte und am Ende ist für alle genug geboten und mir gefällt die Formel 1 so wie sie jetzt ist, gut, wenn diese Waage sich hält zwischen Event und Motorsport und das machen sie momentan, finde ich gut, weil die Events, die wir haben, die geben uns was zurück, die Formel 1 und ich kann mich daran erinnern, eine meiner ersten Folgen, die wir mal gemacht haben, Kevin hier, war Formel 1 und Mainstream. Und damals habe ich gesagt, die Formel 1 ist nicht im Mainstream. Die Formel 1 ist vielleicht wieder ein klein bisschen auf dem Schirm der Leute, aber nicht im Mainstream. Und heute kann man sagen, die Formel 1 ist sowas von im Mainstream angekommen. Und das ist nur 2 Jahre später mit Kooperationen, mit Werbung. Die Formel 1 ist wieder omnipräsent. Wir sehen die Logos, selbst in Baumärkten gibt es jetzt Werkzeug mit F1-Logo. Es ist der Wahnsinn. Es ist wieder eine Marke, es ist wieder Gewicht in der Formel 1. Und das finde ich toll. Und deswegen kann ich nur sagen, für mich Las Vegas sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich es vielleicht auch irgendwann mal erleben kann, da vor Ort zu sein und das alles mal aufzusaugen.
Ja, kann ich nur empfehlen. Die Kartenpreise sind ja ordentlich gesunken, weil sie gemerkt haben, vielleicht klappt das doch nicht so gut, die Casual-Fans da ranzubekommen. Ich weiß, natürlich Flüge und Hotel, das ist immer so das, was dann auch ins Geld geht. Wenn ihr aber mal die Möglichkeit habt, empfehle ich es euch wirklich, 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 wirklich hinzufliegen. Es ist eine geile Nummer, diese Stadt ist geil. Wenn man da so ein bisschen was für übrig hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Die Strecke, es geht um den Sport, da kommt es natürlich drauf an. 6,2 Kilometer, 17 Kurven, 2 DRS-Zonen, 50 Runden, das haben wir schon gesagt, das umgedrehte Schweinchen, ja, das umgedrehte Glücksschweinchen im Formel-1-Kalender. Eine Strecke, Dennis, die gerade beim Überholen so ein bisschen zwischen zwei Welten rangiert. Ne? Du hast durch die lange DRS-Zone vor allem die zweite DRS-Zone zwischen Kurve 12 und Kurve 14 natürlich die Möglichkeit beim Anbremsen auf Kurve 14, 15, 16 was zu holen. Du kannst, wenn du mutig bist, auf dieser kleinen DRS-Zone Richtung Kurve 4, 5 quasi, also ich meine, das sind die beiden DRS-Zonen, ne? Um die Kurve ist ja kein DRS in die letzte Kurve, also die ja dieser kleine Knick ist, kannst du auch was versuchen. Ansonsten ist diese Strecke, und das ist das Interessante eigentlich, also wir haben aktuell in Las Vegas 181 Überholmanöver gesehen in den zwei Rennen, die wir hatten. Die meisten davon 20 von Oscar Piastri 2023. Du hast natürlich viele natürliche Überholmanöver schon durch die Boxenstops. Du hast dann diese Überholmanöver auf der Strecke, die halt nur an wenigen Orten so wirklich Sinn ergeben. Und das macht es auch wiederum so interessant. Ne? Versucht einer was, versucht einer nichts, versucht er wirklich genau nur diese Momente zu bekommen nach den DRS-Zonen, um dann den Angriff zu starten? Oder versuchst du es sogar in diesem kleinen Infield zwischen Kurve 9, 10, 11 und 12, wo dieser eine Knick noch mit dabei ist, um die Sphere herum? Das kannst du natürlich auch versuchen, aber ist unweit schwerer. Ja? Und deswegen, diese Strecke hat ihre Tücken. Man hat es ja auch schon bei Lando Norris gesehen, der vor einigen Jahren früh ausgeschieden ist. Du hast es bei, ich meine, es war George Russell gesehen, der im ersten Jahr spät ausgeschieden ist bei der Hatz. Auf, ich glaube, das war der Podiumsplatz 2023, aber so genau habe ich es nicht mehr im Kopf.
Ja, ich glaube, ja.
War der Podiumsplatz. Also, diese Strecke verzeiht dir nichts. Am Ende ist das halt ein Stadtkurs, die Mauern sind nah. Und das macht es auch ja in Anbetracht der Startposition interessant. Ne? Wir haben es bei Max Verstappen gesehen, der, glaube ich, 2023 Leclerc relativ schnell überholt hat nach dem Start. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass du dann noch weiter vorne wegfahren kannst. Jetzt dieses Jahr könnte das anders sein, weil ja der Dirty Air-Effekt wesentlich größer ist. Das heißt, je freier die Luft vor dir ist, desto besser ist das auch für dich. Wenn man das jetzt mal auf die aktuelle Saison legt, Dennis, ne? Und sich das vor Augen führt, wie nah die Autos beieinander sind und was wir in den letzten Rennwochenenden gesehen haben. Ich finde, es könnte beides geben an diesem Wochenende. Es könnte einerseits super langweilig werden, weil eben nicht viel passiert, weil sich eben die Autos sehr neutralisieren, weil sich DRS-Züge bilden könnten. Oder aber es könnte richtig viel passieren, weil eben der ein oder andere Fahrer doch noch ein größeres Risiko gehen muss, weil vielleicht doch noch ein Motorwechsel kommt und demnach eine Rückversetzung droht, vor allem bei den beiden McLaren-Fahrern ist das ja der Fall. Die Frage ist, machst du das in Las Vegas, weil eben das Überholen nicht so einfach ist, wie es zum Beispiel in Brasilien der Fall wäre. Also es gibt schon einige Storys für dieses Wochenende, auf die man gucken kann und man weiß nicht genau, in welche Richtung sich das insgesamt entwickeln wird.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, der nochmal für Spannung sorgt. Was da, den kleinen Schwenk will ich trotzdem einmal wegen Katar machen. Was natürlich jetzt ein bisschen mehr für Las Vegas spricht bei einem potenziellen Tausch, ist natürlich der Umstand, dass du in Katar jetzt über die Strategie nichts mehr rausholen kannst. Ne? Die ist im Endeffekt gesetzt. Klar, man kann ein bisschen hin und her machen, aber da ist natürlich Las Vegas jetzt die Möglichkeit, vielleicht einen sehr, sehr langen Stint zu fahren auf harten Reifen oder. Mehr gegeben, wobei ich auch da die Überholmöglichkeiten zwar als gegeben ansehe, aber nicht gut genug, um sich wirklich mal durchs Feld zu pflügen, wie es zum Beispiel Verstappen in Brasilien gemacht hat. Generell habe ich natürlich noch so ein bisschen im Kopf, dass Mercedes letztes Jahr dort sehr stark war und McLaren da eins der schlechteren, vielleicht auch schlechtesten Wochenenden hatte in Las Vegas. Wie sehr sich das natürlich dieses Jahr spiegelt, ist die Frage. Es wird natürlich so sein, dass man ja bei McLaren wahrscheinlich einen Lando Norris hat, der versuchen wird und auch versuchen sollte, relativ wenig Risiko einzugehen, notfalls auch einen zweiten oder dritten Platz nach Hause zu fahren, aber eben die sicheren Punkte zu holen. Ein Oscar Piastri, der, wenn er nochmal angreifen will, eigentlich siegen muss, heißt also, ja, mit dem metaphorischen Messer zwischen den Zähnen eigentlich da auf den Strip muss und alles raushauen muss. Das birgt natürlich auch wieder das Risiko eines Unfalls. Max Verstappen, wo ja auch noch theoretische Chancen bestehen, der natürlich auch angehalten ist, nochmal wirklich Gas zu geben. Und dann haben wir ja auch eben noch Konstrukteurs-WM-Duelle im Mittelfeld. Wir haben einige Leute, die sich auch noch mal zeigen wollen. Und da bin ich gespannt. Es birgt viel Potenzial, aber, und das ist der Punkt, den du sagst, es kann natürlich auch in eine Prozession fallen, dass alle hintereinander sind in diesem DRS-Zug. Und ja, die Gefahr besteht, aber ich würde mich da überraschen lassen. Ich gehe da absolut nicht negativ ran, weil, ja, ganz ehrlich, Brasilien hat uns genug geboten, auch notfalls auch für zwei Rennen, also da ist alles gut. Und einfach diese zu sehen, wie sich das jetzt vorne entwickelt, die drei, die vorne an der WM-Spitze sind, zu sehen, was kann Mercedes, können sie es vielleicht wiederholen, George Russell, vielleicht auch Kimi Antonelli, der ja letzte Woche sehr, sehr stark war in Brasilien, vielleicht kann er auch eine große Überraschung zaubern und das Rennen gewinnen. Ferrari ist ein Thema, gerade jetzt, nachdem es da ja auch ein bisschen offener jetzt knatscht, auch aus der Vorstandsebene, und die Fahrer ja angehalten wurden, sich in Interviews da besser nicht mehr zu äußern, irgendwie kritisch. Das ist nicht gern gesehen, Maranello. Auch da bin ich ein bisschen auf die Reaktion gespannt. Ein Lewis Hamilton, der ja wahrscheinlich auch eher da so ein bisschen im Kreuzfeuer ist, dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, es gibt einige Geschichten. Und Lewis Hamilton hat ja auch so ein bisschen wieder was gut zu machen in Amerika, denn bisher hat er in seiner zweiten Wahlheimat ja noch nicht wirklich die Fans verzaubern können. Ich bin gespannt. Und mich würde als allererstes auch interessieren, Kevin, und weil ich da auch gar keine Idee, ehrlicherweise, habe. Was ist so dein Gefühl, wo geht's mit Ferrari in Las Vegas weiter? Das ist für mich so die in den Top-Riegen vorne die größte Unbekannte, ehrlicherweise.
Ja, finde ich auch, weil ich habe da auch eher Mercedes auf dem Zettel, weil das ja auch letztes Jahr schon sehr gut funktioniert hat für Mercedes. Und Ferrari trotzdem in Vegas ja nie so wirklich schlecht waren. Das hast du ja auch schon gesagt. Also es ist halt wirklich so eine Hassliebe, diese Strecke, glaube ich, auch für einen Charles Leclerc, der ja wirklich einer der besten Fahrer auf Stadtkursen ist. Gleichzeitig auch Lewis Hamilton, einer, der die USA liebt und der auch dieses Rennen in Las Vegas total liebt und dem ich alles zutraue, weil ich glaube, die beiden sind jetzt durch die Kritik von John Elke nochmal extra motiviert, ihm genau an diesem ersten Wochenende danach, wo sie darauf hingewiesen sind, doch mal mehr zu fahren und weniger zu reden, auch zu zeigen, wie gut sie fahren können. Und das Schöne ist, du hast durch diese, um mal kurz aufs Wetter zu schauen, es wird ja Donnerstag, Freitag, Samstag Ortszeit gefahren, immer so am späten Nachmittag und Abend. Also am Abend haben wir so, ja, alles zwischen 10 und 12 Grad, ja, wohl kein Regen. Am Freitag haben wir eine Regenwahrscheinlichkeit bis in den Abend rein von so 35%. Also da könntest du zumindest mal beim dritten freien Training so ein bisschen fizzeln oder sowas. Aber ansonsten hinten raus dann nicht mehr, aber dann eben deutlich abgekühlt bei 12 Grad. Und das Rennen ist so ungefähr bei 13 bis 11 Grad. Ja, also ist schon relativ kühl. Da ist dann halt die Frage, wie gut der Ferrari mit den Reifen umgehen kann. Ne? Wenn man da den Sweet Spot findet und das mit dem Reifenverschleiß gut funktioniert und man ihn trotzdem gut in den Reifen die Temperatur reinbekommt, dann traue ich Ferrari auch ein bisschen was zu. Werde ich auch später in meinem Tipp darlegen. Also, dass ich Ferrari durchaus was zutraue, was zu holen. Da müssen aber einige dann auch mitspielen vorne. Ich glaube nicht, dass Ferrari aus eigener Kraft Siegkandidat ist. Ich glaube, dass Lando Norris Favorit ist an diesem Wochenende. Und dann haben wir Mercedes auf Platz 2 und Ferrari auf Platz 3. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht mal, dass Red Bull an diesem Wochenende wirklich die große Rolle spielen wird. Und ich muss sagen, nach der Kritik von John Elkin, die ich schon sehr frech fand, würde ich es mir fast wünschen, dass die beiden Ferrari-Fahrer mal wirklich mal die Keule auspacken und sagen, hier John, bis hier und nicht weiter. Und dann zeigen wir dir mal, was möglich ist.
Ich stelle mir gerade vor, wie Charles Leclerc dann auf dem Podium steht und den Balotelli macht. Why always me?
Ja, aber es ist ja so ein bisschen.
Ja, herrlich. Ich bin gespannt.
Wow. Hast du mal einen ausgepackt jetzt hier?
Ja.
Ja, nee, aber meinen Favoriten genannt, Dennis. Wen hast du als Top-Favoriten für dich auf dem Zettel?
Als Top-Favoriten, ich würde tatsächlich sagen Lando Norris. Der wirkt mir momentan so, als dass er jetzt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Ich glaube auch.
Na, erzähl weiter. Ich suche gerade die Umfrage aus der letzten Woche. Okay. Ich habe mir noch eine geschaltet. Die suche ich gerade mal.
Also ich glaube, dass Lando Norris das jetzt sich nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Ich denke, Piastri ist mehr oder weniger raus aus der Geschichte. Also alles andere würde mich wundern, aber ihr wisst natürlich alle, die den Podcast hören, meine Prognosen gehen oft auch in die falsche Richtung. Ja, und das ist der Punkt. Also Norris gerade sehr stark. Die Mercedes habe ich wirklich groß auf der Liste. So ein kleiner Geheimtipp wäre an diesem Wochenende Kimi Antonelli bei mir, weil er mich sehr beeindruckt hat in Brasilien. Und wenn ich das letzte Jahr sehe, wo Mercedes eben sehr stark war, vielleicht kann er auch für eine Überraschung sorgen. Ihm würde ich es auch gönnen, gerade nach dieser Auf und Ab in dieser Saison. Und da denke ich, haben wir einiges. Ferrari glaube ich auch, dass die da wahrscheinlich nicht ganz anklopfen würden, auch wenn ich es gerade Charles Leclerc echt extrem gönnen würde, da vielleicht auch mal eben jetzt nach dieser Kritik auch zurückzuschlagen. Max Verstappen bin ich gespannt drauf. Boah, aber... Ja gut, mit dem neuen Motor, mal gucken. Also Verstappen darf man einfach nie abschreiben, ne? Aber Nein. Den jetzt einzusortieren, halte ich auch für brutal schwer.
77% von euch sagen, Lando Norris lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen in Sachen WM-Titel. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Also ihr glaubt auch nicht, dass Lando Norris das nochmal abgibt. Ich glaube es mittlerweile auch nicht mehr, muss ich zugeben. Ich empfinde Oscar Piastri auch als weitestgehend gebrochen, was das angeht. Er braucht ein Erfolgserlebnis. Er braucht eigentlich den Sieg. Und das ist wiederum eine Chance für die Konkurrenz. Denn das bedeutet, wenn du nah dran bist, dann wirst du gewisse Risiken eingehen müssen. Jetzt hat sich die Rolle natürlich verändert. Jetzt kann Piastri sich eigentlich nicht mehr erlauben, dass es einen Doppelausfall gibt. Aber ich denke, die beste Möglichkeit ist, all in zu gehen. Wie passend in Las Vegas eigentlich. da auch das größte Risiko zu gehen, was du gehen kannst. Ne? Und das macht es schon spannend für alle drumherum, weil es lohnt sich vielleicht für den anderen ein bisschen vorsichtiger zu agieren, weil vorne was passieren kann und du dann der Nutznießer sein kannst. Aber da in meinen Tipps gleich ein bisschen mehr. Also, dann dahinter, Dennis, ich habe Mercedes vor Ferrari und Red Bull erst auf Platz 4 bei mir. Wie ist da deine Rangfolge? Du sagst ja, Verstappen nicht vom Zettel nehmen. Klar, darf man sowieso nicht. Der neue frische Motor, der wird ihm auch helfen, insbesondere in der Qualifikation, auch das ist klar. Aber diese kalten Temperaturen, es ist auch nicht immer gut gewesen in diesem Jahr, wenn es sehr kühl war für Red Bull. Gut, es wird jetzt nicht super duper kühl, weil man das Rennen ja auch ein bisschen vorverschoben hat. Also es findet ja nicht mehr um 22 Uhr Ortszeit statt, sondern 20 Uhr Ortszeit. Also das wird sich auch bemerkbar machen. Vielleicht die letzte Chance für Max Verstappen nochmal da reinzurücken. Aber glaubst du, es kann für ihn zum Beispiel vor Mercedes überhaupt gehen aus eigener Kraft?
Halte ich für schwer. Also ich habe ihn bei mir im Geiste, habe ich ihn tatsächlich vor Ferrari zwar noch einsortiert, aber hinter Mercedes. Also alles andere würde mich wundern, weil ich doch von Mercedes hohe Erwartungen habe. Also ich will jetzt nicht wieder sagen, die machen es, Leute, setzt euer Geld drauf. Aber ich habe hohe Erwartungen an Mercedes nach Brasilien, nach dem letzten Jahr, wo sie das wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Und von daher glaube ich Max Verstappen dahinter. Das ist so mein Bauchgefühl.
So, und dann Best of the Rest, dann Mittelfeld. Und das ist wiederum so bunt gemischt an diesem Wochenende, wie es nur sein kann. Du hast die Racing Bulls, die, wie ich finde, in Brasilien wieder mal gezeigt haben, hey, hallo, uns gibt's noch, wir sind noch da. Du hast... Ja, mit Aston Martin, mit Fernando Alonso immer jemand, mit dem du rechnen musst. Auch da ist es wie so eine kaputte Schallplatte hier bei uns. Wir sind wie so eine schlechte Elvis-Impression. Wir versuchen das immer bestmöglich zu machen. Am Ende gelingt uns das eigentlich gar nicht, weil das, also auch da, ne, um dieses Vegas-Bild, man kann ja wunderbare Bilder machen. Ne? Es ist wie an so einem Würfeltisch, ja, im Mittelfeld. Du würfelst einmal, machst so, ne, Papi braucht ein paar neue Schuhe und dann gucken wir mal, wie wir da vorhaben. Ja, und das ist aber auch geil, finde ich. Ne? Du hast Haas, Oliver Berman, der extrem stark war in Brasilien. Es ist das nächste Heimrennen für Haas. Das heißt, die hoffen natürlich auch nochmal auf so einen letzten Push in Las Vegas. Ja, wer fehlt noch? Also Williams, auch die haben ja so ein halbes Heimrennen durch Dorilton Capital und waren ja auch eigentlich die letzten Jahre in Vegas immer ganz, ganz okay drauf. Also scheint auch eine Strecke zu sein, die ihnen liegt. Auch da Albon gegen Sainz, ne? Bleibt auch das ewige Duell in diesem Jahr. Dann hast du Alpine, die auf einmal stärker wurden in Brasilien, wo man sich auffragt, ist es jetzt eine Eintagsfliege gewesen oder kann man das konvertieren nach Las Vegas mitbringen? Naja, und mir fällt es persönlich sehr, sehr schwer, das jetzt so final zu tippen. Ja, also selbst diese Reihenfolge aufzustellen, was ich ja eigentlich ganz gerne mache, fällt mir extrem schwer. Vielleicht kannst du da erstmal vorgreifen, was so deine Gedanken dazu sind.
Also was ich noch extrem spannend finde, ist tatsächlich, wie Gabriel Bortoleto nach diesem, ja doch, man muss es ja so sagen, Desaster im eigenen Land vor dem heimischen Publikum, wie er zurückkommen wird, sauber allgemein. Nico Hülkenberg konnte ja in Brasilien wieder auf sich aufmerksam machen. Alpine, ich meine in Erinnerung gehabt zu haben, dass Pierre Gasly letztes Jahr gar nicht mal so schlecht stand. Ich glaube, der war eine ganz weit vorne für Alpine-Verhältnisse eine Zeit lang, ist dann aber ausgeschieden. Irgendwie so Sechster, Siebter oder so. Also,
ja, da war was. Ja.
Ne? Ich glaube, das war dann sogar so ein eigener Fehler von ihm. Aber da merkt man echt, wie viele Rennen das mittlerweile sind, dass man das so alles genau gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Aber die würde ich jetzt auch nicht ganz außer Verlosung nehmen. Meine Favoriten wären aber auch die Racing Bulls und Williams. Die halte ich mittlerweile für von dem Mittelfeld als die, zumindest die konstantesten, was die Pace angeht. Aus verschiedensten Gründen kommt es auch ab und an mal nicht zusammen. Carlos Sainz lässt da freundlich grüßen, aber und natürlich, ja, muss auch ich die Nadel auf die alte Schallplatte legen. Fernando Alonso, ich habe ihn ja getroffen am Samstag in Oberhausen, sein mitteilendes Antlitz. Den darfst du auch nie abschreiben. Auch jemand, der immer wieder mal für ganz besondere Leistungen da ist. Und also wenn ich mich festlegen würde, wären es tatsächlich Racing Bulls und Williams so auf einer Ebene. Dann mische ich mal Fernando Alonso da noch rein. Dahinter könnte ich mir vorstellen, Haas, so ein bisschen zurück, aber auch immer noch in Schlagdistanz. Und dann Alpine, Sauber. Ja, so noch auf einer Ebene eher am unteren Rand, aber das wäre so, wie gesagt, das ist reines Pokern.
Ich habe mal geguckt hier, letztes Jahr war Best of the Rest Nico Hülkenberg im Haas mit Platz 8. Dahinter Yuki Tsunoda mit Platz 9 bei den Racing Bulls und dann 10. Sergio Perez.
Ich glaube, Tsunoda wäre froh, wenn er es nochmal in die Top 10 schaffen würde.
Das ist schon krass, ne? Der Downfall von Yuki Tsunoda, der müsste auch mal wissenschaftlich betrachtet werden. Ja, ich traue mich bei Haas nicht. Ich traue mich bei Haas nicht, dass sie es nochmal wiederholen können. Weil ich weiß nicht, ob es stabil genug ist insgesamt. Ich habe auch eher die Racing Bulls, die ja auch schon wieder eine neue Lackierung geteasert haben fürs Wochenende. Die lassen sich immer was einfallen. Da bin ich mal gespannt drauf. Es würde doch wieder Geld für Merchandise muss eingeplant werden, wenn es wieder so cool ist wie letztes Jahr. Ich würde mich auch mal eher auf die Racing Bulls konzentrieren in Sachen Best of the Rest. Also ich glaube, wenn ich meine Rangliste aufstelle, haben wir Racing Bulls, dann Haas mit Fernando Alonso im Zweikampf. Also auch Fernando Alonso habe ich dabei in meiner Rechnung. Dann Williams und dann ja Sauber und Alpine eher ein bisschen hinten. Was aber auch eine Chance für Sauber sein kann, ne? Weil Nico Hülkenberg ja generell auch relativ stark ist, letztes Jahr Best of the Rest war, also vielleicht das auch wiederholen kann. Das wäre natürlich aus Sauber-Sicht, nachdem man ja jetzt auch unter der Woche den neuen Audi, zumindest die Konzept-Livery vorgestellt hat in München, ein nettes Ergebnis, ne? Weil man macht jetzt so langsam aber sicher den Turnaround in Richtung Audi. Am 1.1. geht es ja wahrscheinlich los, dann auch mit noch ein bisschen mehr zu sehen. Im Januar werden ja die ersten Autos dann noch präsentiert. Wir haben jetzt die Konzeptlackierung gesehen, Dennis. Vielleicht bevor wir zu den Tipps kommen, was hältst du davon, von diesem Titanium, Carbon Schwarz und Audi Rot Design, was man da präsentiert hat?
Also die Farbpalette an sich finde ich spannend, ist glaube ich auch sehr Audi-like. Das Design, was man jetzt gezeigt hat, dieses halb-halb, das hat mir persönlich nichts gegeben. Da fand ich tatsächlich die Livery, die wir in Belgien damals gesehen haben, die fand ich ultra stark. Aber das jetzt hat mich persönlich nicht abgeholt, wie es dann am Ende wirklich aussieht, wenn Sponsoren drauf sind, wenn man dann auch die Form des Autos vielleicht auch so ein bisschen mit einbezieht, sei natürlich dahingestellt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war erstmal so lieber einen Schritt zurück und dann hinterher positiver überraschen lassen, aber das war jetzt nicht so meins. Also würde ich mir jetzt nicht so lackieren. Nee. Wenn ich ein Formel-1-Team hätte.
Also ich denke, es wird alles, und das haben wir auch mit unseren Hörerinnen und Hörern in Oberhausen so ein bisschen vor der Tür auch besprochen. Ich glaube, es wird alles ein bisschen weniger dramatisch aussehen, wenn da Sponsorenkleber drauf sind. das soll ja alles ein wenig reduzierter sein. Ich glaube, so wird der Audi-Auftritt aber generell auch ein bisschen reduziert. Das heißt nicht, dass er nicht erfolgreich wird. Ne? Das möchte ich damit nicht sagen. Es soll einfach ein zurückhaltenderer Auftritt sein, passend zur Marke Audi. Also vielleicht auch ein bisschen bieder, vielleicht auch ein bisschen weniger emotional, sondern so sehr, sehr basisch, sagen wir mal. Von vorne finde ich ihn ganz schick, weil dann eben die geschwungenen Linien ein bisschen besser wirken, auch mit den Farben hinten. Wenn du ihn von der Seite siehst, finde ich es ja grauenvoll. Also es ist ja wirklich dieser harte Cut. Ich weiß nicht, wem, also meins ist es nicht. Mir ist es zu kantig. Mir ist es einfach zu abgeschnitten auf der Seite. Deshalb bin ich sehr, sehr interessiert daran, wie das Auto aussieht, wenn Sponsorenkleber drauf sind. Ich glaube, dann wird sich das noch ein bisschen auflockern und ja, wie das dann auch technisch wird, ne? Mit dem Motor, mit der Performance, darauf kommt es am Ende ja an. Das Design ist dann nur zweitrangig, obwohl es ja jetzt ein bisschen mehr Gewichtskompensation für Lack gibt, ja, damit auch wieder die Autos ein bisschen lackierter werden und nicht nur foliert werden. Das ist ja auch jetzt bekannt gegeben worden nach dem Meeting der F1-Kommission. Ja, aber es war halt auch vom Gesamtauftritt jetzt genauso, wie man sich Audi vorstellt. Ne? Also ein bisschen, ein bisschen Stock im Hintern ist das schon. Ja, und also ich erwarte jetzt keine Quantensprünge der Emotionalität von Audi und ich glaube, das wird dieses Team auch einfach nicht liefern können. Und das ist natürlich gerade, wenn man überlegt, dass dafür sauber ausscheidet, so ein Team, was sehr viele Emotionen ausgelöst hat bei den Leuten als Underdog-Team, als dieses Familienteam von Peter Sauber auch. Und dann, das wird dann jetzt Corporate, ne? Und Corporate ist nicht immer gut. Und trotz dessen hast du halt genau die richtigen Leute dafür, die das auch widerspiegeln können. Ne? Sei es ein Jonathan Wheatley, sei es ein Mattia Binotto, sei es auch ein Nico Hülkenberg, der auch, finde ich, eher zur Generation langweilig gehört. Gabriel Bortoleto ist so ein bisschen dazwischen, aber ich glaube, der wird nicht super lang bei Audi sein. Ich kann mir vorstellen, dass der nach der Silly Season 26 auch 27 ein neues Cockpit irgendwo hat. Ja, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt auf die Ergebnisse auf der Strecke an. Das ist dann alles egal, wie wir das Team so finden oder ob wir es sympathisch finden oder ob wir es langweilig finden. Ne?
Ja, definitiv. Also Erfolg spricht immer für sich. Einen Nachsatz muss ich aber noch bringen zu dieser Seitenansicht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich habe die ganze Zeit nach dem berühmten Formel-1.de Schieberegler gesucht, mit dem ich dann jetzt das in eine Richtung komplett machen kann, aber ich habe ihn nicht gefunden.
Nee, leider. Niemand. Leider. Wir finden aber noch die Tipps für euch für den großen Preis von Las Vegas. Folgende Uhrzeiten dürft ihr euch übrigens merken für die Sessions. Also es ist ein Grand Prix für Frühaufsteher oder Nachteulen, je nachdem, wie ihr es haltet. Das Ganze geht los am 21.11., also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1.30 Uhr mit dem ersten freien Training. Das zweite freie Training um 5 Uhr morgens am Freitag. Das dritte freie Training in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.30 Uhr. Die Qualifikation dann um 5 Uhr am Samstag und das Rennen dann am Sonntag deutscher Zeit um 5 Uhr morgens. Übrigens auch bei RTL. Ja, der RTL zeigt natürlich diesen Grand Prix auch im Free TV. Also wenn ihr die Formel 1 verfolgen wollt, dann an diesem Wochenende in Deutschland nicht nur bei Sky, sondern auch beim RTL. Und wir tippen. Ja, die ersten drei Pole Position, 10. Platz und letzter, denn es ist kein Sprintwochenende, es ist ein ganz normales Wochenende und deswegen haben wir auch ganz normale Tipps für euch. Dennis, was sagst du?
Ganz normale Tipps. Wenn RTL überträgt, wird Christian Danner das Rennen gewinnen.
Ja,
okay.
Ex-Formel-1-Fahrer.
Ex-Formel-1-Fahrer. Und wir haben sein Auto gesehen.
Ja.
Wir haben sein
jetzt
Auto.
Jetzt hast du doch gespoilert.
Ah!
Ich wollte die deutsche Ecke nicht spoilern, welches Auto sie da ausgestellt haben, weil ich finde Christian Danners Auto ein bisschen random ausgesucht, aber okay, gut. Muss man selber wissen, ob das der Fahrer ist, den man featuren möchte.
Oh, ich werd langsam zum Spoiler-Anti-Helden. Oh, es tut mir leid. Ganz schnell zu den Tipps, wir überspringen das Ganze.
Sagen, hält der Spoiler?
Hält der Spoiler? ja, so. Ich hoffe nicht, ich möchte es nicht werden. Kommen wir wieder zu absoluter Ernsthaftigkeit. Also, das Rennen wird Lando Norris gewinnen, der auch die Pole Position holen wird. Hinter ihm ins Ziel kommen George Russell und Oscar Piastri als Dritter. Also Zehnter wird Oli Bearman. Und letzter gewerteter Fahrer, ich befürchte Bortoleto an diesem Wochenende.
Gut, also wir haben einiges gleich und einiges unterschiedlich. Das ist schon mal gut. Dann kann ich doch noch ein paar Punkte aufholen oder du ein paar gut machen, noch mehr. Ich sage, Lando Norris gewinnt, ja, vor George Russell, ja. Und dritter wird bei mir Charles Leclerc, ne, passend dazu, dass ich ja Ferrari weiter vorne sehe. Ich glaube, Piastri kommt nicht ins Ziel. Und das gibt dann Lando Norris den Matchball in Katar. Und ich glaube, da wird er auch Weltmeister. Dann haben wir auf der Pole Position Lando Norris. Ja, es ist halt einfach, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ist einfach zu stark aktuell. Auf Platz C, da bin ich mutig und sage Lance Stroll. Und letzter gewetteter Fahrer wird bei mir Pierre Gasly. Ja, da geht es dann wieder zurück. Übrigens, letztes Jahr Pierre Gasly mit einem Motorschaden in Runde 15. Das war der Ausfallgrund.
Ah, okay.
Na, und das war Starting Grid für diese Woche. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da, denn es ist der Triple Header zum Saisonabschluss. Das heißt, nächste Woche wieder Dennis in der Moderation. Dann blicken wir zurück auf den großen Preis von Las Vegas und blicken voraus auf den großen Preis von Katar und all dem, was dann so ansteht in Sachen Reifen, Strategie, Diskussion etc. pp. Bis dahin abonniert ihr den Podcast gerne, wo es Podcasts zu hören gibt, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcast, Google Podcast, Downcast, überall, wo ihr Podcasts abonnieren könnt, könnt ihr auch Starting Grid abonnieren und macht das bitte auch. Und wenn ihr könnt, bewertet Starting Grid gerne auch. Wir sind, glaube ich, bei Spotify jetzt gar nicht mehr weit weg, ich muss mal gerade gucken, von einem Meilenstein der Bewertungen sozusagen. Ach, wir haben sie sogar schon erreicht, die 1000 Bewertungen. Dann machen wir also die Road zu 2000 Bewertungen jetzt. Ja. Also wenn ihr wollt, bei Spotify hört, lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Das hilft dem Algorithmus, hilft der Sichtbarkeit von Starting Grid. Und ja, überall sonst auch bei Apple Podcasts auch eine Rezension schreiben. Gerne seid ihr herzlich zu eingeladen. Und Dennis, ich bedanke mich sehr herzlich. Aber zum Abschluss brauchen wir natürlich noch das Kakao-Rezept, ja, für den großen Preis von Las Vegas. Der Starting Grid Kakao. Kannst du dich noch erinnern, wie das Rezept ist?
Natürlich, Kevin. Natürlich. Als erstes kommt die Milch. Ja, die volle Milch. Ja. Ne? Die volle Milch, Leute. Ihr wollt ja Energie haben. Dann Zucker in die Milch.
Ja.
Zucker in die Milch. Denn ihr wollt ja auch wach bleiben. Ja. Ja. Das ist jetzt hier nichts für Bodybuilder. Das ist jetzt hier Starting Grid Kakao, ne?
Also wenn ihr uns seht, wisst ihr, das ist nichts für Bodybuilder, was wir machen.
Und erst zum Schluss das Kakaopulver und auch nur so weit rühren, dass oben noch die Kakaobläschen auf der Oberfläche schwimmen.
So.
Ja, es darf nicht hier so ein Schickimicki Starbucks Schokoschino. Nein, da muss die Schokolade, das Pulver noch oben drauf sein. Ja. Und dann habt ihr ihn.
Denn das Geile ist, wenn ihr dann die Tasse an eure Lippen führt und ihr merkt so, puff, puff, die Bläschen platzen auf und ihr habt noch dieses Kakaopulver, was sich mit der Milch und dem Zucker bei euch im Mund verbindet. Muah, muah. Schmackofatz. 5 Sterne. 5-Sterne-Küche von Starting Grid. Ja, das ist der Kakao meiner Kindheit. Ja, den hat mein Papa damals dann für mich gemacht, als wir morgens Formel 1 geguckt haben. Also nochmal emotionaler natürlich an diesem Wochenende irgendwie. Aber ja, wenn ihr wollt, dann macht euch den Kakao gerne und macht eine Story bei Instagram. Ja, und verlinkt StartingGrid_F1, dann teilen wir die Story gerne. Ja, lasst ihn euch schmecken, lasst euch den großen Preis von Las Vegas gut bekommen und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Dennis, Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du am Samstag natürlich auch mit dabei warst und die Stellung gehalten hast, als ich mich verabschieden musste. Und ich freue mich schon mit dir auf das Jahr 2026 und das, was wir uns vorgenommen haben, was wir uns hoffentlich dann auch final so vornehmen können, dass wir es der Öffentlichkeit präsentieren können, 10 Jahre Starting Grid zusammen zu feiern. Das wird besonders. Das wird geil.
Das wird geil. Ich freue mich auch. Ich kann immer nur sagen, es ist mir eine absolute Ehre, das hier alles erleben zu dürfen und mit dir machen zu dürfen. Und eine letzte Sache, für mehr Rezepte folgt Starting Grid.
Okay. Ja, best, ja. Macht's einfach. Mal gucken. Starting Grid Kochbuch 2026.
Ey, selbst Peter Ludolf hat ein Kochbuch. Dann werden wir doch auch ein Kochbuch haben dürfen, oder?
Ja, stimmt eigentlich, ne? Kennen Verlag, der das machen könnte, aber naja, vielleicht auch besser nicht. In diesem
Nudeln
Sinne.
Kann man warm essen, Nudeln kann man kalt essen. Ja.
Bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.